Ich bin Holger Klein. Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft.
Resonator.
Beim Wort Supercomputer habe ich immer direkt die Brücke der Enterprise oder sowas vor meinem geistigen Auge. Am Forschungszentrum in Jülich steht so ein Supercomputer. Ich bin hingefahren und habe Bernd Mohr getroffen, der mir die Maschine gezeigt hat. Stellt sich raus, sie sieht wesentlich unspektakulärer aus, als ich dachte, macht aber umso mehr Krach.
Weil da hinten wird es dann lauter, wenn man dann zu den Lüftern kommt. Ne? Also hier merkt man, hier ist es ruhig.
An dieses Fenster gedacht, das ist solarflächig. Komm, da könnte man noch ein Fenster reinmachen, da könnte man den Leuten das alles schön zeigen. Das sieht man da dran, sonst, wenn das geplant wäre, da hätte man nicht diesen blöden Stahlträger.
Achso, ja, stimmt, dann wäre es ein richtiger Ausguck. Ne? Was sehen wir denn? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Nee, es sind verschiedene Rechner und Rechenanlagen. Ja. Also vorne, wo das Schild Euclid steht, das ist also unser größter Rechner, der so derzeit weltweit der neuntstärkste Rechner ist. Das ist eine IBM BlueJean Q, ist das sozusagen. Das sind 7 Reihen, 4 Schränke, also 28 Schränke. Jeder Schrank hat 1000 Prozessoren in einem Schrank. Mhm. Aber jeder Prozessor ist ein 16-Core-Prozessor. Also jeder Prozessor hat 16 Recheneinheiten. Mhm. Und weil der Schrank 1000 hat, hat dann der Schrank 16.000. Das sind aber spezielle Chips, die 4 Sachen gleichzeitig in jedem Recheneinheit machen können. Also moderne Intel-Prozessoren, die können das immer zweifach oder vierfach machen. Mhm. So. Das heißt, wir können dann in einem Schrank 64.000 Rechenprozesse gleichzeitig rechnen. Wir haben 28 Schränke, dann sind wir bei knapp 500.000 wirklich Cores oder 1,8 Millionen Rechenprozesse, die wir in diesen 28 Schränken gleichzeitig rechnen können.
Und das gilt dann aber auch nur für Euclid. Was da hinten steht, Europa und Just?
So, Europa, das ist im Prinzip unser Arbeitspferd. Das ist so für normal große Anwendungen. Also wenn man sagt, ich tue mal so 1000 Rechenkerne oder mal 500 einerzeit machen, das ist ein Standard, sogenanntes Linux-PC-Cluster. Das heißt, das sind ganz normale Intel-Prozessoren drin, im ganz normalen Infinibin-Netzwerk, was auch in vielen Firmen und kleineren Unis und so benutzt wird. Und das sieht aus eigentlich wie zwei Maschinen. Einmal steht Büll drauf, einmal Sun. Ja. Das hat aber nur finanzielle Gründe, dass das Geld von verschiedenen Seiten kam. Und im einen Fall musste man halt Büll kaufen, im anderen Sun. Das ist aber eigentlich eine Maschine, die ist dann nur von verschiedenen Herstellern in Schränke gepackt und es ist eigentlich also eine Maschine, die zusammen benutzt werden kann. Das sind also knapp 6000 Intel-Prozessoren, das sind ein bisschen ältere, sind schon 5-6 Jahre alt. Das sind Intel und Helems und die sind dann vierfach, also Quad-Cores. Das heißt, das sind auch so 24.000 Cores. Da wird halt für Standardarbeiten genommen werden, die große IBM-Maschine für diese wirklich großen Rechenprojekte benutzt. Und Just steht auf der rechten Seite, das ist das Plattensystem. Das heißt, diese ganzen Schränke sind eigentlich nur
Storage.
Oder Storage, auf schön Neudeutsch.
Da ist ST dahinter. Jetzt, okay.
So Jülicher Storage, ja. Das nannte ich Jülich Research on Petaflop Architecture. Und Euclid ist halt Jülicher Queen des Computing. Also jeder Rechner bei uns hat immer ein U. Es gibt so ein Jupp und Jut und Tschatsch und ich weiß nicht alles. Langsam wir uns den Namen aus. Okay, so Storage, das ist einfach nur ein großes Plattensystem für diese Rechner, aber auch noch für andere. Und ich weiß, das ändert sich laufend, wenn neue Platten reinkommen. Das sind so um die 8.000, 9.000 Platten, mehrere Petabyte Platten, Speicher, den wir da zur Verfügung stellen für die Rechner. Was man nicht ganz so gut sieht, rechts unten ist so noch ein anderer Schrank hier. Das ist ein der Plattenroboter. Das muss man dann leider dann aus der Nähe sehen, um das besser erklären zu können. Im Prinzip ist also nicht wie früher, wo dann die Männchen, wenn man sieht in Filmen rumlaufen mit dem weißen Mäntelchen, dann diese großen Räder dann eingelegt haben, die Magnetbänder, sondern das ist heutzutage alles kleine Kassetten, die sind so groß wie diese Videokassetten, die man vom Videorekorder kennt. Und Dann haben wir im Prinzip da innen drin, das ist wie so ein Schrank, dass da 6000 von diesen Kassetten reinpassen, sind also mehrere Reihen. Und dann fährt ein Roboter durch, der dann die Bänder rausnimmt und entsprechend Bandstationen einlegt. Und da haben wir auch nochmal 3 von den Robotern, einen in diesem Gebäude und 2 in dem anderen.
Warum haben Sie Bänder, wenn Sie doch Festplatten haben?
Also erstmal haben wir nicht genügend Festplatten, das heißt nicht alle Daten, die wir haben wollen, können wir auf den Platten halten. Und viele Leute, ist ja auch aus wissenschaftlicher korrekter Arbeitsweise wichtig, dass man ältere Daten auffädt, dass die Experimente wiederholt werden können, damit wir die alle praktisch genügend lange aufheben können, bis zu 10 Jahre, werden die dann halt nochmal auf Bändern gespeichert gleichzeitig, wird natürlich auch ein Backup gemacht. Also kann natürlich immer mal was kaputt gehen und so weiter, wird also jede Nacht noch eine Kopie der Daten auf die Bänder gezogen, damit man halt keine Daten verliert.
Sie sagten gerade, also Europa ist 5-6 Jahre alt, wie lange können Sie damit noch arbeiten?
Der soll jetzt im Sommer ausgetauscht werden. Der sollte eigentlich schon letztes Jahr ausgetauscht werden, aber üblichen Verzögerungen bei der Beschaffung und Geldbeschaffung und so weiter. Man sieht also links hinten hier so die allerersten Schränkchen hier, die so leicht bläulich leuchten. Das wird dann der neue Eureka. Das, dann, ja, das heißt, jetzt im Sommer dann, in ein paar Wochen, ist dann hier rechts das verschwunden und links wird das dann entsprechend vergrößert. Das im Prinzip dann ungefähr 5 bis 8 Mal leistungsstärkere Maschine, hat aber dann praktisch zu dem Zeitpunkt genauso viel gekostet wie diese ganzen Schränke und wird auch noch kleiner sein, also wird auch nur die Hälfte des Platzes brauchen. Einfach durch die technologische Entwicklung können Sie alle paar Jahre was fürs gleiche Geld, was Kleineres kaufen, das mehr kann.
Es wird dann aber immer noch nicht mehr können als U-Queen.
Nee, U-Queen ist nochmal eine ganze Größenordnung, Faktor 10 nochmal leistungsstärker. Es ist halt für unterschiedliche Anwendungen. Also die Linux-Cluster-Systeme, weil sie wirklich komplette normale PC-Hardware einsetzen, sind sehr kostengünstig. Und damit können wir sehr viele Kundenwünsche abdenken. Und gerade halt so für in Anführungsstrichen Normal-Anwendungen, die halt eben ein Cluster-System brauchen, weil es zu viel ist für einen einzelnen PC, aber nicht gleich so einen riesen Supercomputer nutzen können. Die können wir da prima mit diesen Linux-Clustern abdecken und dann für die großen wissenschaftlichen Herausforderungen haben wir dann eben noch die Speziallinie, Spezialrechner hier, die U-Queen.
Was macht die so teuer?
Im Prinzip sind das Einzelanfertigungen, ja. Und das Hauptproblem ist die große Anzahl der Prozessoren, die eigentlich gar nicht so teuer sind, aber jeder Prozessor braucht Speicher. Das weiß jeder selber, wenn man sich entsprechende Speicherausstattung im Handy kauft. Ja, die 64-Gigabyte-Variante kostet gleich mal 100 oder 200 Euro mehr als die 32. Und wenn wir halt jetzt hier 500.000 Prozessoren haben und jeder soll seine 1, 2 Gigabyte haben, dann kommt man sehr schnell an sehr große Zahlen. Das heißt, der Speicher ist sehr teuer. Mhm. Und dann wollen die alle miteinander reden. Das heißt, da ist ein sehr großes Hochleistungsnetzwerk, der die ganzen 500.000 Prozessoren miteinander verbindet. Und das ist auch halt Spezialhardware und die kostet extra Geld. Das Ganze ist also nur noch zu schaffen, indem man, weil das eben so stark gepackt wird, indem das Wasser gekühlt wird. Der Prozessor, das Board, auf dem die einzelnen Prozessoren aufgesteckt sind, ist mit ein Kühlkörper überzogen, das Kühlwasser fließt und im Prinzip der ganze Rechner wird die ganze Zeit von Kaltwasser durchströmt, um eben die ganzen Temperatur, die beim Rechnen entsteht, abzuführen zu können. Man kann sich ja vorstellen, dass eben so ein Rechner sehr teuer ist und auch viel kostet. Deswegen möchte ich sicherstellen, wenn ich irgendwo mal einen kleinen Kabel schmoren anfängt und so weiter, dass praktisch diese riesen teure Anlage gleich leidet. Deswegen hat die Halle auch noch ein Feuerlöschsystem.
Das sind diese Sprinkler, die...
Das sind die Sprinkleransagen.
Aber Sie können ja kein Wasser da raus, weil das ja...
Ganz genau. Also wenn wir Wasser benutzen würden, wäre sofort der Rechner kaputt. Das heißt, wir löschen mit Gas. Mhm. In Industrieanlagen wird das also auch gemacht. Da benutzt man Kohlendioxid. Das ist sehr billig und tut wunderbar seinen Zweck. Wenn das praktisch dann die Halle mit Kohlendioxid geflutet wird, ist kein Sauerstoff mehr da und alle Feuer oder Klimmen geht aus. Das Problem ist, dass wir hier ja Leute haben und Kohlendioxid giftig ist. Mhm. Deswegen benutzen wir Edelgas. Wir haben also im Keller haben wir 7 Millionen Liter Argon in flüssiger Form. Und falls hier was passiert, kann also die Halle innerhalb von Sekunden mit diesen Millionen Liter von Edelgas geflutet werden. Und das drückt den Sauerstoffgehalt unter 8% und dadurch geht dann wirklich jedes Feuer schlagartig aus.
Ist das schon mal passiert?
Nein. Und man möchte das auch nicht unbedingt auch mal so ausprobieren, so aus Spaß, weil allein diese Argon-Ladung, die kostet schon 150.000 Euro. Aber wir wissen von anderen Industrieanlagen und so weiter, was da passiert. Das Problem ist, ja, weil der Sauerstoffgehalt runtergeht, ist im Prinzip für Leute, die in der Halle wären, ist das, wenn man innerhalb von 2 Sekunden von Meereshöhe auf Mount Everest hochkatapultiert wird. Das heißt, man wird ganz sicher bewusstlos, weil man einfach das verliert. Und das Problem ist jetzt mit dem Argon, weil es schwerer ist als Luft, wenn man jetzt da liegt und man ist ja nur bewusstlos und weiter schnauft, dann wird sich in 8 Minuten, das sind so ungefähr die Werte, was man so Erfahrungen von anderen Anlagen hat, die Lunge mit Argon füllen und man würde dann ersticken. Aber glücklicherweise haben wir die Feuerwehr, also hier auf dem Gelände, die sind 2 Minuten hier, dann haben sie also immer noch 4-5 Minuten, um die Anzüge anzuziehen und uns rauszuziehen, falls was passieren würde.
Ist die Halle denn dann dicht, dass kein Argon austritt?
Nein, es ist eher noch schlimmer. Sie müssen extra noch Klappen hier an der Linken. Sehen Sie, links und rechts sind so Klappen, oben an der Wand. Weil wenn das Argon da reingeht, muss die Luft ja irgendwo hin. Ja, das heißt, da sind extra diese Klappen, damit die Luft nach außen kann. Es gibt also eine interessante Geschichte aus Frankreich, die so ein ähnliches Rechenzentrum haben. Das am Anfang nur zur Hälfte benutzt wurde. Und um das nicht alles kühlen zu müssen, haben die eine Sperrholzwand eingezogen in der Hälfte. Und dann dahinter da dann irgendwelche Kartons und so weiter gelagert. Und bei denen ist das Versehen die Argonanlage losgegangen, weil der Druck dann so hoch war. Die war natürlich für den Gesamtraum berechnet, hat es die Spanplatten zerfetzt. Und die haben dann, also waren dann wochenlang praktisch außer Fecht gesetzt, weil sie überall die Karton- und Spanplattenfetzen überall rausholen mussten aus den Rechnern und so weiter.
Das ist dann aber auch so eine Nummer, wo sich weltweit die Community kaputt lacht.
So ungefähr. Deswegen habe ich auch keinen Namen genannt, wer das war. Also wir tun jetzt nicht nur Rechner hier betreuen und als Rechenzentrum Rechenleistung für andere Leute zur Verfügung stellen, sondern wir haben auch Forschungsabteilungen, die sich dann mit verschiedener Softwareentwicklung, aber auch in Zusammenarbeit mit Herstellern, mit der Hardwareentwicklung von neuen Maschinen beschäftigt. Das sind also verschiedene EU-Projekte, wo wir dann versuchen, zum Beispiel neue Konzepte der Rechenarchitektur, wo zum Beispiel jetzt eben so Grafikkarten an Rechner gepflanzt werden, evaluiert werden oder was auch hier noch gemacht wird, eine neue Art der Kühlung. Man kühlt nicht mehr mit kaltem Wasser, sondern mit heißem Wasser.
Verdunstungseffekt ist das Erste, was mir einfällt, aber ist wahrscheinlich
Unsinn. Nein, der Witz ist eigentlich das Folgende. Wenn Sie der normale Rechner läuft so im Idealfall mit 20 Grad. So, das heißt, ich muss das runterkühlen auf 10. Lasst es durch den Rechner laufen, es wird aufgeheizt auf 20 und dann halt immer im Kreis. So, wenn ich jetzt das rauskomme und die Hitze mit 20 Grad, da kann ich fast nichts mit anfangen. Das ist nicht mal genug, um eine Umgebung zu heizen oder so, weil es einfach zu wenig hat. So, das heißt, was man jetzt bei dem Heißwasserkühlen macht, man lässt den Rechner auf 50 Grad laufen. So, dann kann ich kühle und praktisch schicke dann 50 Grad kaltes Wasser rein, wird vom Rechner aufgeheizt auf 70 und das wird dann wieder runter auf 50. Aber ich kann, weil es normalerweise in Deutschland eben nicht so heiß ist, dann, um das von 70 auf 50 runter zu kühlen, Außenluft oder einfach das Gebäude nutzen, weil mit 50 kann ich was heizen oder sonst was, und spare dann wieder Energie für die Kühlung. Mhm. Ja, das sind also die neuesten Sachen.
Aber das ist jetzt nicht Supercomputing, was hier steht?
Das ist im Prinzip, wenn man so will, 2 Schränke von einem, wenn durch einen Forschungsprojekt baut man keinen kompletten Supercomputer auf, die Effekte kann ich ausprobieren an 1 oder 2 Schränken. Aber wenn, das könnte dann, wenn das ankommt und gut läuft, könnte man daraus dann die nächste Generation Supercomputer bauen, wenn man halt einfach dann halt auch wieder 20 Schränke davon kauft. Ja. Da auf der rechten Seite, da wo die so silbergrau sind mit dem grünen Lämpchen, diese 4 Schränke, das war unsere erste eigene Hardwareentwicklung. Das war ein Cell-Prozessor, das war ein spezieller Spielechip, der war in der PlayStation. Und das war damals, das ist schon wieder jetzt, ja, schon 10 Jahre her, ja, also 18 Jahre. War damals ein 9-Prozessor-System. Und billig, weil es halt für den Massenmarkt gebaut wurde. So, und dann nehmen wir 1000 davon, stecken die zusammen in 4 Schränken, gucken, dass das vernünftig gekühlt wird. Und wir nutzen dann diese PlayStation-Prozessoren, um besonders energieeffizient zu rechnen. Weil die natürlich auch für die Heimkonsole waren die sowieso schon stromsparend. Und das war also vor ein paar Jahren der energiesparendste Höchstleistungsrechner der Welt.
Das klappt aber nicht nochmal, oder?
Wir sind wieder an so einem Projekt beteiligt, aber das ist diesmal in, das ist ja auf der europäischen Ebene, laufen viele solche Forschungsvorhaben. Der neueste Energiesparende-Rechner, der ist in Barcelona, nennt sich Mont Blanc. Der wird aus ARM-Chips gebaut, die praktisch in jedem Handy drin sind. Da hat man auch wieder 1000 von den Handy-Chips zusammengeschaltet in mehr oder weniger einen großen Schrank und hat dann einen kleinen, ja, Super-Handy-Rechner. Und versucht hat, wie weit man kommt. Das sind ja so nicht so leistungsfähig wie die heutigen Höchstleistungsrechner, aber der braucht natürlich auch nur einen Minimalbedarf an Strom. Und auf diese Weise sagt man, okay, ja, wenn ich halt jetzt nicht die volle Leistung brauche, sondern halt, sagen wir jetzt nur die Hälfte oder ein Fünftel, aber halt auch nur für ein Zehntel des Strombedarfs, kann ich dann mit solchen Sachen rechnen.
Das ist das normal? Das, nee, eigentlich ist das nicht normal. Das ist schon eine Ausnahme, dass sich die Forschung bei der Industrie bedient und nicht andersrum, oder?
Es geht hin und her. Ja, die Industrie lernt auch Techniken bei uns. Also diese ganzen Kühltechniken, die werden für so große Datenzentren so benutzt, die wurden zuerst bei HPC-Zentren. Ja, weil die haben die größten und heißesten Rechner und diese ganzen neuen Wasserheiß und sonst was Kühl, die werden jetzt in ganz normalen Industrierechnern und so weiter verbaut. Aber die Chip-Entwicklung, die, das kann man sich heute fast nicht mehr leisten, Spezialchips für die HPC-Rechner herzustellen. Also Chip-Entwicklung ist einfach wahnsinnig teuer. Also versuchen wir so viel wie möglich Standard, deswegen sind in den Linux-Clustern oder auch in den großen BlueJeans, das sind ganz normale PC- und Server-Chips, das sind keine Spezialentwicklungen mehr, wie früher bei den Grays oder so.
Ich habe mich mit Bernd Mohr auch noch ausführlicher über Computer im Allgemeinen und Supercomputer im Besonderen unterhalten. Den Mitschnitt dieses Gesprächs gibt's dann in Resonator 61.